Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Bersani sucht Koalitionspartner. Der italienische Linkspolitiker soll eine Regierung bilden. Zypern sucht einen Ausweg, doch auch der jüngste Plan gegen den drohenden Staatsbankrott ist gescheitert. Scheitern gehört dazu, sagt Imran Khan.
A champion is the one who never gives up. The greatest lessons of sport is struggle.
Der Champion ist der, der nie aufgibt. Die Reise mit dem Cricketstar, der Pakistan regieren will. Und Chinua Achebe ist tot. Afrika verliert einen literarischen Übervater und eine moralische Instanz.
Afrika, werde dich selbst.
Das sei Achebes Hauptbotschaft gewesen, sagt Al Imfeld über seinen Bekannten. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Villinger. Italien soll eine neue Regierung bekommen. Staatspräsident Napolitano hat den Sozialdemokraten Bersani mit der Regierungsbildung beauftragt. Massimo Agostini ist in Rom. Was muss Bersani jetzt tun?
Er muss eine Koalition bilden, weil seine Partei, der Partito Democratico, alleine nicht regieren kann. Ihm fehlt die Zweidrittelsmehrheit im Senat. Wenn man sich die Politlandschaft anschaut, dann gibt es Beppe Grillo, der Newcomer, der mit 25% Wähleranteil vertreten ist im Parlament, oder auf der anderen Seite dann Silvio Berlusconi mit seinem Popolo della Libertà. Allerdings, das sind beides eher theoretische Szenarien.
War es eigentlich klar, dass Bersani diesen Auftrag bekommt?
Ja, ziemlich klar, weil Staatspräsident Napolitano musste Bersani den Auftrag geben, weil Bersani Chef der stärksten Gruppierung im Parlament ist, trotz der herben Niederlage, die seine Gruppierungen hinnehmen musste. Aber er ist trotzdem der Stärkste, also ist es klar, ist es so vorgesehen, dass er den Auftrag für die Bildung einer Regierung erhält.
Welche Schwierigkeiten Bersani dabei erwarten, darüber sprechen wir hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Eva Gammeter.
In Zypern wird weiterhin um einen finanziellen Rettungsplan für das vor dem Bankrott stehende Land gerungen. Aus Parlamentarierkreisen verlautete, man denke wieder über eine Zwangsabgabe auf Spareinlagen nach. Die Abgabe solle für Geldanlagen von mehr als 100.000 Euro gelten. Nach einer Meldung des staatlichen zyprischen Radios soll das neue Rettungspaket noch heute Abend vom Parlament in Nikosia behandelt werden. Israel hat sich bei der Türkei für den Tod von 9 pro-palästinensischen Aktivisten entschuldigt. Die 9 Türken waren 2010 von israelischen Soldaten getötet worden, als sie mit Hilfsschiffen Güter in den Gazastreifen bringen wollten. In einem Telefongespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan versprach der israelische Ministerpräsident Netanyahu zudem, die Familien der Opfer zu entschädigen. Das Gespräch war von US-Präsident Obama vermittelt worden. Erdogan habe die Entschuldigung akzeptiert und sich bereit erklärt, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu normalisieren, teilte die israelische Regierung mit. An einem informellen Treffen der EU-Außenminister haben sich die meisten Ländervertreter dagegen ausgesprochen, die syrischen Rebellen mit Waffen zu beliefern. Großbritannien und Frankreich wollen Waffenlieferungen zulassen. Nur mit modernen Waffensystemen würden die Oppositionskräfte in die Lage versetzt, die Machtbalance in Syrien zu ihren Gunsten zu verändern. Der deutsche Außenminister Westerwelle sagte, verschiedene seiner Amtskollegen seien seiner Meinung, wonach es gefährlich sei, der zersplitterten syrischen Opposition moderne Waffen zu liefern. Der Schweizer Strommarkt soll nicht wie bisher geplant schon nächstes Jahr vollständig eröffnet werden. Das Bundesamt für Energie prüft laut Amtsdirektor Steinmann ein Vorgehen in kleineren Schritten. So könne man sich vorstellen, den Markt in einem nächsten Schritt zusätzlich nur für Gewerbekunden zu öffnen. Das Schweizer Stimmvolk soll über den höheren Preis der Autobahnvignette entscheiden können. Ein überparteiliches Komitee, angeführt von der SVP, will das Referendum gegen den Entscheid der eidgenössischen Räte ergreifen. National- und Ständerat hatten in der Frühjahrssession beschlossen, den Preis der Vignette von 40 auf 100 Franken zu erhöhen. Der sogenannte Heiler von Bern ist zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hat er 16 Menschen vorsätzlich mit dem HIV-Virus infiziert. Der Mann hat stets seine Unschuld beteuert. Der kongolesische Rebellenführer Bosco Ntaganda ist Vertretern des Internationalen Strafgerichtshofs übergeben worden. Dies nachdem er nach Ruanda geflohen war und um seine Auslieferung an das Weltstrafgericht in Den Haag gebeten hatte. Ntaganda wird seit 2006 wegen Kriegsverbrechen gesucht. Er soll unter anderem Kindersoldaten eingesetzt haben und für Mord und sexuelle Versklavung junger Mädchen verantwortlich sein. Der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe ist im Alter von 82 Jahren in den USA gestorben. Achebe gilt als Vater der modernen afrikanischen Literatur. In seinen Büchern beschäftigte er sich vor allem mit der politischen Situation in Afrika. Achebe gewann zahlreiche Preise, darunter den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Man Booker International Prize. Der Schweizer Radprofi Fabian Cancellara feiert seinen ersten Saisonsieg. Er gewinnt im belgischen Harelbeke den E3-Preis. Der Slowake Peter Sagan wird Zweiter, der Italiener Daniel Oss Dritter. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.744 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.497 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 22,28 gehandelt, der Dollar zu 94,18 Rappen. Das Wetter. Morgen im Norden teils sonnig, teils bewölkt. Im Süden viele Wolken und allmählich Regen. Höchsttemperatur um 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Ich will mit ihm, aber eher nicht mit mir. Er will mit mir, aber ich nicht mit ihm. Regierungsbildung auf Italienisch. So wollen wir nicht, aber so könnten wir nur. So wollen die anderen Euro-Länder nicht. Staatsrettung auf Zyprisch. Sorry, sagt Netanyahu zu Erdogan. Obama sei Dank. Wir auch, sagen die Fachhochschulen zum Verleihen von Doktorhüten. Die Unis winken ab. Dann, wie ein Hedgefonds-Guru gegen ganze Länder erpresst. Wie Chinua Achebe die ganze afrikanische Literatur verändert hat und wie Cricketstar Imran Khan Krokodile jagen will. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter srf.ch. Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, alle drei waren sie in den letzten Tagen im Quirinspalast bei Staatspräsident Giorgio Napolitano. Nach den Gesprächen mit den Anführern der drei großen Parteien im italienischen Parlament hat der Präsident Bersani damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Ich bin jetzt verbunden mit Massimo Augustinis in Rom. Für eine Regierung bräuchte Bersani eine Koalition. Sie haben es vorher gesagt. Wie könnte diese Koalition denn aussehen?
Bersani möchte am liebsten mit dem Komiker Beppe Grillo eine Koalition bilden. Die beiden sind inhaltlich nahe. Beide wollen sie sparen bei der Politik. Beide haben sie grüne Anliegen. Aber Beppe Grillo weist Bersani beinahe täglich zurück. Er sagt, mit diesen alten Parteien wolle er nichts zu tun haben. Die seien alle korrupt bis auf die Knochen. Das ist etwas pauschal, wenn auch nicht völlig falsch. Grillo will mit dieser Taktik Bersani zwingen, weil der Druck auf Bersani, eine große Koalition zu bilden, ist aufgrund des Drucks der Finanzmärkte sehr groß. Er möchte Bersani zwingen, mit Berlusconi eine Koalition zu bilden, um so bei den kommenden Wahlen, die sicher bald kommen, was auch immer geschieht, um so dann sagen zu können, seht her, die alten Parteien, die tun sich wieder zusammen, wählt künftig uns, wir sind diejenigen, die einen wirklichen Wechsel herbringen können.
Grillo gibt Bersani also einen Korb. Ist es denn möglich, dass zumindest einige Grillini abspringen und sich ihrerseits mit Bersani zusammentun?
In einer hinteren Ecke seines Gehirns dürfte Bersani noch darauf hoffen. Allerdings, Grillo hat den Seinen das völlig verboten. Er droht ihnen mit dem Ausschluss aus der Bewegung. Bersani weiß das auch. Deshalb hat er eine andere Taktik, vermutlich. Man weiß es noch nicht so ganz genau, aber das, was sich abzeichnet. Er dürfte Vorschläge, konkrete Vorschläge bringen sparen bei der Politik zum Beispiel, welche den Grillini so am Herzen sind und sie so in einen Konflikt bringen. Und Bersani hofft dann sagen zu können bei den kommenden Wahlen, weil es ist eigentlich schon Wahlkampf für das nächste Mal, dass er dann sagen kann, seht her, wir haben konkrete Vorschläge, die wollen aber nicht mit uns, wählt uns nächstes Mal wieder, wir realisieren all das.
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums bietet Silvio Berlusconi Bersani eine große Koalition an, doch das will wiederum Bersani nicht. Könnte sich hier etwas bewegen?
Ich hätte noch bis vor oder heute Nachmittag gesagt, nein, ich halte das für ausgeschlossen. Jetzt nach den Auftritten von Staatspräsident Napolitano und von Bersani bin ich mir nicht so sicher. Napolitano drückt sehr auf eine breite Koalition, weil er hat Angst, dass die Finanzmärkte wieder über Italien herfallen oder die EU Italien wieder in die Mangel nimmt. Er möchte eine breite Koalition von Berlusconi und Bersani. Allerdings, Bersani weiß, das hat ein großes Risiko, weil wenn er das tut, sich mit Berlusconi zusammen, dann könnte es bald heißen, aha, Bersani hilft Berlusconi bei der Verhinderung der vielen Prozesse, die gegen Berlusconi im Gange sind. Deshalb glaube ich trotz des großen Drucks von Staatspräsident Napolitano nicht an die Möglichkeit, dass sich Bersani mit Berlusconi zusammentut. Das wäre auch politischer Selbstmord.
Und wenn überhaupt keine Koalition zustande kommt, wie geht's dann weiter?
Dann wird Bersani zurück zu Staatspräsident Napolitano gehen müssen und sagen, ich habe es nicht geschafft. Dann ist es an Napolitano, eine neue Lösung zu finden. Man ist gespannt, wen er dann aus seinem Hut zaubert, ob er einen Mann oder eine Frau hervorholt, welche zu keinem politischen Lager gehört und diese damit beauftragt, eine Art neue technische Regierung wie jene von Mario Monti aufzugleisen.
Besten Dank nach Rom, Massimo Agostinis. In Zypern ist derzeit immer 5:05. Bis Montag muss das Land sich nämlich mit seinen Europartnern und dem IWF auf ein Hilfsprogramm einigen. Sonst dreht die Europäische Zentralbank den Geldhahn zu. Die großen zyprischen Banken sind dann pleite, das Land ziemlich sicher bankrott. Warum tut sich Zypern so schwer damit, sich retten zu lassen? Erklärungen von unserem EU-Korrespondenten Urs Bruder.
Es war eine der aufwühlendsten Wochen für Zypern, für die Euroländer und für die EU. Eine Woche fieberhafter Verhandlungen und ein Poker für drei, Nikosia, Brüssel und Moskau. Ein verwirrender Poker, obwohl die Karten eigentlich offen auf dem Tisch liegen. Nikosia hat das schlechteste Blatt, es steht vor dem Bankrott. Schlechte Karten hat auch Moskau. Die zyprischen Pleitebanken sind randvoll mit russischem Geld. Das beste Blatt hat Brüssel. Das übrige Europa muss in Zypern keine großen Verluste fürchten. Und das beste Blatt scheint jetzt zu gewinnen. Eine Einigung mit den europäischen Geldgebern sei möglich, hört man derzeit aus Zypern. Und das Land könnte eine Zwangsabgabe auf Bankkonti akzeptieren. Damit ist Zypern wieder angelangt, wo es schon vor 7 Tagen stand, nach der langen Verhandlungsnacht mit den Finanzministern der Euroländer, der Europäischen Zentralbank EZB und dem Internationalen Währungsfonds. Denn da hatte man sich ja auf eine solche Abgabe geeinigt. Sie hätte auf einen Schlag 5,8 Milliarden Euro in die Kassen gespült und den Finanzbedarf des Landes so weit reduziert, dass die Euroländer bereit gewesen wären, mit den nötigen Krediten in der Höhe von 10 Milliarden einzuspringen. Warum dann noch diese Pokerwoche? Es ging nicht um die Karten, es ging um die Einsätze. Nikosia schien zeitweilig entschlossen, sich lieber um Kopf und Kragen zu spielen, also den Bankrott zu wagen, als nachzugeben. Moskau klagte lautstark über die geplante Zwangsabgabe, die russischen Bürgern und Unternehmen große Verluste bescheren könnte, und nährte damit die zyprische Hoffnung, es könnte Brüssel mit einem eigenen, besseren Hilfsprogramm überbieten. Und Brüssel wiederholte sein Angebot und verband es mit Hilfe der EZB mit einem Ultimatum. Und das zeigte Wirkung. Heute hat sich Moskau vom Tisch abgemeldet. Zypern sei ein EU-Mitglied und solle darum bei der EU-Hilfe suchen, so Premier Medvedev. Mit diesen Worten ließ er eine zyprische Illusion platzen. Das christlich-orthodoxe Land glaubte, es habe zwei Optionen, eine russische und eine europäische, und könne die beiden zuerst gegeneinander ausspielen und dann vielleicht auch noch kombinieren. Die geplatzte Illusion macht den Weg jetzt frei für eine Bankenabgabe. Wenn Moskau nicht helfen will, muss man auch seine Klagen nicht ernst nehmen. Am Tisch verbleiben nach dem russischen Rückzieher noch zwei, Brüssel und Nikosia. Sie haben noch bis Montag Zeit für den kleinen Poker um die Details des Hilfsprogramms. Und da zeichnet sich ab, dass die Bankenabgabe nachgebessert wird. Konti mit weniger als 100.000 Euro werden wohl verschont, wie das die EU-Gesetze vorsehen. Bei den fetten Konti steht Nicosia jetzt vor der Wahl. Erklärt es seine Offshore-Finanzstrategie für gescheitert, indem es richtig zulangt? Oder versucht es weiterhin zu retten, was noch zu retten ist vom Finanzplatz, indem es die nötigen Milliarden, zum Teil wenigstens, auf anderem Wege aufbringt? Davon wollen die europäischen Geldgeber bis jetzt zwar nichts wissen. Und Zypern hat mit dem russischen Flirt viel Goodwill verspielt. Aber es kann nach wie vor mit dem totalen Einsatz drohen, dem Staatsbankrott. Der wäre zwar Hölle und Chaos für das Land selber, aber auch eine Schande und ein böses politisches Omen für die EU und ihre Zukunft.
EU-Korrespondent Urs Bruderer. Seit bald 3 Jahren herrscht Eiszeit zwischen Israel und der Türkei, und zwar wegen der Gaza-Flotte, die auf ihrem Weg in den Küstenstreifen vom israelischen Militär gewaltsam gestoppt wurde. Bei diesem Vorfall im Mai 2010 wurden 9 türkische Aktivisten getötet. Die türkische Regierung verlangt seither von Israel eine offizielle Entschuldigung. Eine Forderung, der sich der israelische Premier Netanyahu bisher verweigert hat. Heute aber, zum Abschluss des Besuchs von US-Präsident Obama in Israel, entschuldigt sich Israel plötzlich bei der Türkei. Ich bin jetzt mit Thomas Seibert verbunden, Journalist in Istanbul. Thomas Seibert, kam diese lang erwartete Geste nur auf Druck von Präsident Obama zustande?
Ich glaube, das kann man so sehen. Die Amerikaner sehen die Türkei und die Israelis gleichermaßen als sehr, sehr wichtige Verbündete hier im Nahen Osten und können es sich auf Dauer einfach nicht leisten, wenn diese beiden Verbündeten nicht mehr miteinander reden. Deshalb war es auch kein Zufall, dass diese Entschuldigung während des Obama-Besuches in Israel zustande kam. Man darf sich, glaube ich, vorstellen, dass Obama sehr viel Druck auf Netanyahu gemacht hat, Erdogan anzurufen. Erdogan hat diese Entschuldigung akzeptiert. Damit ist für die USA ein großes Problem aus der Welt. Israelis und Türken müssen allerdings jetzt sehen, wie sie jetzt weiterkommen ohne die USA.
Umfassend und ernst gemeint sollte die Entschuldigung sein, die die Türkei von Israel forderte. Dass diese Bedingung ist jetzt erfüllt.
Das stimmt. In der schriftlichen Erklärung des türkischen Ministerpräsidentenamtes wird ganz klar betont, dass es tatsächlich eine Entschuldigung war. Es war in den vergangenen Monaten sehr viel die Rede davon, dass Israel möglicherweise sein Bedauern ausdrücken könnte oder irgendwas anderes Abgeschwächtes. Aber Netanyahu hat sich bei Erdogan entschuldigt, ganz offiziell, so sagt das die Türkei. Und Erdogan hat diese Entschuldigung angenommen. Damit ist der Streit um die Mavi Marmara jetzt erstmal aus der Welt.
Heißt das, zwischen Israel und der Türkei ist jetzt alles wieder gut? Die Türkei forderte ja ursprünglich mehr. Sie forderte auch Kompensationen für die Opfer der Mavi Marmara und das Ende der Gaza-Blockade.
Diese Entschädigungszahlungen der Israelis kommen jetzt wohl zustande. Das hat Netanyahu dem türkischen Ministerpräsidenten wohl auch zugesagt. Die dritte Bedingung, was Gaza angeht und die Blockade, da sind die Türken einigermaßen flexibel. Bei der Entschuldigung waren sie knallhart, auch bei der Entschädigung ließen sie nicht mit sich reden. Bei Gaza ist das etwas anders. Türkische Diplomaten erzählen schon seit Monaten, möglicherweise könnten ja die Ägypter ihren Zugang zum Gazastreifen etwas mehr öffnen. Das sei ja auch schon ein Zusammenbruch der totalen Blockade Israels. Also da ist wohl einiges im Busch. Erdogan selbst will den Gazastreifen besuchen, das ist seit langem bekannt. Die Türken bauen in Gaza ein eigenes Krankenhaus auf und Erdogan möchte dieses Krankenhaus einweihen. Die Israelis hatten in den letzten Wochen schon ein wenig Flexibilität gezeigt, indem sie türkische Materialien für dieses Krankenhaus durch die Blockade durchließen. Das heißt also, da sind beide Seiten so ein wenig zum Spielen bereit. Die Türken müssen vor der eigenen Bevölkerung sagen können, jawohl, wir haben die Gaza-Blockade aufgebrochen. Die Israelis müssen vor der eigenen Bevölkerung sagen können, nein, die Blockade von Gaza besteht weiterhin. Und das könnte man also auch mit diesem Kunstgriff über Ägypten und über diese Sondergenehmigungen für türkische Waren etwas in den Griff kriegen. Da sind beide Seiten, glaube ich, bereit, was zu tun. Entscheidend war heute der amerikanische Druck, dass die Entschuldigung zustande gekommen ist.
Informationen und Einschätzungen aus Istanbul von Thomas Seibert. Besten Dank. Fachhochschulen bieten gute Ausbildungen. Wer wissenschaftlich vorankommen will, muss aber an die Uni. Nur sie dürfen Dissertationen abnehmen. So ist das zumindest bis heute. Nun fordern auch Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen das Promotionsrecht. Das könnte die Hochschullandschaft in der Schweiz grundlegend verändern. Oliver Washington.
Christian Wasserfallen ist FDP-Nationalrat und Präsident von FH Schweiz. Das ist die Dachorganisation der Fachhochschulen. Heute Freitag treffen sich die Delegierten und sie haben gleich zu Beginn ein Positionspapier verabschiedet.
Wir fordern ein Promotionsrecht an den Fachhochschulen, das heißt zum Beispiel ein PhD oder einen Doktortitel an der Fachhochschule.
Wobei Christian Wasserfallen bewusst zwischen Dissertationen an Unis und solchen an Fachhochschulen unterscheidet.
Man muss wirklich schauen, dass der Promotionsteil bei der Fachhochschule praxisbezogen und berufsbezogen ist. Es kann nicht sein, dass man versucht, einen universitären Doktortitel zu imitieren. Man muss ein eigenständiges Profil haben, damit man beispielsweise auch in ein paar Jahren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs für die Fachhochschulen nachziehen kann.
Die pädagogischen Hochschulen bilden künftige Lehrer aus. Experten forschen hier zu Fragen des Lernens und der Bildung. Junge Forscher können dabei sehr wohl eine Dissertation schreiben, sie können diese aber nicht bei den eigenen Experten einreichen, sondern sie müssen sich an einen Universitätsprofessor wenden. Das sei unwürdig, sagt Hermann Forneck. Er ist Rektor der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz und fordert deshalb auch für die PHs das Promotionsrecht.
Der universitäre Kollege muss wie als Strohmann fungieren und unser Experte, der die ganze Arbeit macht, der darf öffentlich gar nicht auftauchen. Und so ist das für beide eigentlich ein unmöglicher Zustand und so kann man Hochschulentwicklung nicht betreiben.
Zudem führe das heutige System dazu, dass die Forschung nicht internationalen Anforderungen entspreche.
Das kann man ganz leicht daran erkennen, wenn Bildungsdirektionen nicht mehr ihre Expertise bei den heimischen Hochschulen, das wären ja die Schweizerischen Pädagogischen Hochschulen, abholen, sondern zum Beispiel im Institut für Schulentwicklung der Uni Dortmund. Spätestens dann merken sie, dass wir eine veritable Problemlage haben und dass wir in der Schweiz zu wenig wissenschaftliches Wissen über das eigene Bildungssystem haben.
Zuständig beim Bund für die Bildung ist Staatssekretär Mauro De Lambrocio. Was sagt er zu diesen Forderungen?
Ja, ich habe Verständnis, aber die Frage ist politisch nicht reif für eine Beantwortung und für eine Betrachtung, schon weil wir jetzt in einer Übergangsphase sind.
Mauro De Lambrocio befürchtet wohl, dass eine öffentliche Diskussion heute die Fronten verhärten könnte. Hinter den Kulissen machen sich aber auch seine Leute Gedanken, denn im nächsten oder übernächsten Jahr tritt das neue Hochschulgesetz in Kraft und dann muss über das Promotionsrecht entschieden werden. Frage deshalb: Werden Fachhochschulen dereinst das Promotionsrecht haben?
Ich würde sagen, nach dem heutigen Verständnis in der Hochschultypen her, nein. Aber niemand kann ausschließen, mittellangfristig, dass für bestimmte Studiengänge, besonders bei denjenigen, bei welchen keine Korrespondenz in den Universitäten gibt, vielleicht ein begründetes Bedürfnis dann zu Ausnahmen führen könnte.
Diese Aussage dürfte vor allem die Universitäten freuen. Sie haben heute das alleinige Promotionsrecht und das wollen sie grundsätzlich auch behalten, sagt der Präsident der Universitätsdirektoren Antonio Loprieno.
Generell finden Schweizer Universitäten, dass das Doktorat eine Eigenschaft der universitären Hochschulen bleiben sollte. Im Sinne einer Überwindung der Engpässe dort, wo es nötig ist, kann man an gemeinsame Doktoratsprogramme zwischen den Universitäten und den jeweiligen anderen Hochschulen denken.
Speziallösungen ja, beispielsweise eine engere Zusammenarbeit von pädagogischen Hochschulen mit Universitäten, aber, sagt Loprieno weiter,
die Verortung der Promotion an sich als Titel sollte unseres Erachtens bei den Universitäten bleiben.
Loprieno argumentiert, dass das Promotionsrecht für Fachhochschulen die Aufgabenteilung zwischen universitärer Ausbildung und Berufsbildung verwischen würde und darunter könnte die Qualität der Forschung leiden. Es wird eine harte Auseinandersetzung werden, auch um Macht und Prestige. Die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen haben sich heute öffentlich positioniert.
Gleich 6:35, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Weiter geht's hier mit drei ganz unterschiedlichen Herren. Paul Singer, dem Mann, der Argentinien in den Schwitzkasten nimmt, Chinua Achebe, dem Autor, der Afrika eine neue Literatur schenkte, und Imran Khan, dem Cricketstar, der Pakistan regieren will. Paul Singer ist so etwas wie der Stein im Schuh der Argentinier, lästig und hinderlich beim Vorwärtskommen. Der US-amerikanische Milliardär und sein Hedgefonds führen seit Jahren einen unerbittlichen Kampf gegen das südamerikanische Land. Ein Kampf, der auch schon dazu geführt hat, dass ein Schulschiff der argentinischen Marine in Ghana festgesetzt wurde. Wie das funktioniert, wollte Susanne Giger wissen und hat sich am WEF, am Weltwirtschaftsforum in Davos, an Singers Fersen geheftet.
Der mit 1,65 zwar eher kleine Paul Singer gehört zu den ganz Großen seiner Branche. Sein Hedgefonds ist ein Gigant, er verwaltet ein Vermögen von 20 Milliarden Dollar. Der knapp 70-jährige Paul Singer weiß um seine 40-jährige Erfahrung. Kritiker kanzelte er ab.
Something needs to be understood about hedging, which is understood by practitioners.
Wer mitreden wolle, müsse das Hedgefondsgeschäft genau kennen, und zwar so wie die Praktiker. Das sagte Paul Singer am letzten World Economic Forum in Davos, an einem seiner raren öffentlichen Auftritte. Wie verdient denn Singer sein Geld? Er kauft mit seinem Hedgefonds notleidende, fast wertlose Anleihen von strauchelnden Unternehmen oder Staaten. Er setzt darauf, dass die Kurse der Papiere später wieder steigen, und wenn nicht, wählt er den juristischen Weg. Wie im Falle Argentinien. Nach der Staatspleite 2001 einigten sich zwar 93% der Gläubiger, auf einen großen Teil des Geldes zu verzichten. Nicht so Paul Singer. Er gehört zu der 7% Minorität, die die gesamte geschuldete Summe von Argentinien zurück will, inklusive Zinsen. Notabene ein Vielfaches seines investierten Kapitals, da er die notleidenden Papiere zu einem Ramschpreis gekauft hatte. Argentinien ist nicht das einzige Land, das er verklagt hat. Zum Beispiel 1996 Peru. Er kaufte für 11 Millionen Dollar peruanische Staatsschulden. 4 Jahre kämpfte er juristisch gegen die peruanische Regierung an, ließ peruanische Vermögen sperren. Schließlich gab die Regierung zermürbt nach und zahlte inklusive Zinsen fast 60 Millionen Dollar. Singer machte einen Gewinn von 400%. Ähnlich der Fall Kongo. Dort wurden gemäß eines US-Nachrichtenmagazins gar Entwicklungshilfegelder von 90 Millionen Dollar blockiert, die für die Cholera-Epidemie vorgesehen waren. Auch hier kam Paul Singer schließlich zu seinem Geld. Diese Strategie setzt er jetzt auch gegen Argentinien ein. Ein Land am Rande des wirtschaftlichen Kollapses. Aber auch ein Land mit Rohstoffreserven. Singer betreibe ein unethisches Geschäft, sagen die Kritiker. Er verunmögliche, dass ein Land nach seinem Schuldenschnitt wirtschaftlich wieder Fuß fassen könne. Der Hedgefonds-Experte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur, Peter Mayer, versteht diese Kritik.
Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass es unethisch ist, quasi eine Position einzunehmen gegen alle anderen Gläubiger in diesem Fall und nicht sich zu beteiligen an einem Umschuldungsabkommen. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, dass quasi so eine Strategie hilft zur Disziplinierung eben solcher Staaten.
Wie reagiert Singer auf diese Kritik? Mit Journalistinnen und Journalisten spricht Singer normalerweise nicht. Nach seinem Auftritt am WEF versuche ich es trotzdem und spreche ihn auf Argentinien an. Er bleibt abrupt stehen und sagt energisch, eine Regierung müsse Verträge einhalten, wie jeder Mensch auf dieser Welt. Er habe in Staatspapiere investiert, mit der Garantie, das Land bezahle das Geld zurück. Dass das argentinische Volk am Schluss die Rechnung begleichen müsse, davon will er nichts hören. Er ist zornig und zieht davon.
Susan Giger. Der Nigerianer Chinua Achebe gilt als einer der Väter der modernen afrikanischen Literatur. Seine Bücher wurden in Dutzende Sprachen übersetzt und gewannen einige der wichtigsten Literaturpreise der Welt. Aber sie provozierten auch ganz andere Reaktionen.
Some soldiers went to my office and said they wanted this man Achebe. We hear his pen is very strong. We want to compare it with our guns.
Soldaten kamen in mein Büro, erzählte Achebe in einem Fernsehinterview. Sie sagten, wir haben gehört, Achebes Stift sei sehr stark. Wir wollen unsere Waffen damit vergleichen. Nun ist Achebe, 82-jährig, in den Vereinigten Staaten gestorben. Al Imfeld ist Afrika-Kenner, hat eine ganze Reihe von Büchern mit afrikanischer Literatur herausgegeben und hat Achebe persönlich gekannt. Ich habe Imfeld gefragt, was macht Achebe für die afrikanische Literatur so wichtig?
Er gehört zu den großen Anfängen der afrikanischen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Also 1958 kommt sein Werk heraus, Things Fall Apart, also die Dinge fallen auseinander. 2 Jahre vorher haben wir im frankophonen Bereich ebenfalls eine Größe, und das Mongo Betti, der einen Roman geschrieben hat, Der arme Christ von Bomba. Und diese 2 machen eigentlich die moderne afrikanische Literatur aus. Man kann nicht sagen, er sei der Begründer der afrikanischen Literatur, denn die ist ja immer frankophon, also französisch oder englisch, durch den Kolonialismus bedingt. Dazu käme noch Portugiesisch, aber das spielt hier jetzt nicht eine große Rolle.
Fokussieren wir mal auf das Buch von Chinua Achebe, Things Fall Apart. Was zeichnet denn dieses Buch aus?
Achebe ist es gelungen, traditionelles Gut aufzugreifen und fast symbolisch zu erzählen, dass eben die alte Weisheit nicht mehr gilt. Es zeigt, dass ein großer Wandel in die afrikanische Gesellschaft hineingekommen ist. Man kann nicht nur mehr den Häuptlingen, den Chiefs, gehorchen. Es sind auch andere Chiefs hineingekommen, durch den Kolonialismus bedingt. Und somit befindet man sich eigentlich in einer Zwiespalt. Und der Afrikaner muss lernen, mit diesem Zwiespalt zu leben, sonst verhungert er. Das ist die wichtige Botschaft dieses Buches.
Hat das Beschäftigung mit diesem Thema auch biografische Gründe?
Wenig. Er hat mehr biografische Gründe später in seinen Werken. Er war ja sehr involviert, auch im Biafra-Krieg. 1967 bis 70, er war Sonderbotschafter, er sollte eigentlich fertigbringen, dass diese Abspaltung aus Nigeria, Biafra, anerkannt würde von der Welt, und das gelang ihm aber nicht. Und mit der Zeit hat er dann auch eingesehen, dass diese Botschaft eigentlich eine falsche ist. Und er hat sehr stark immer wieder dann, neben Romanschaffen, hat er kritische Artikel geschrieben, kritische Essays. Er war ein ganz großer Essayist, wo er immer wieder Nigeria, das nun total korrumpiert und das nicht die Unabhängigkeit erreicht hat, die es hätte sollen, eigentlich zugrunde geht.
Und worin begründet sich seine Bedeutung über Nigeria hinaus?
Das ist natürlich einerseits im Literarischen, andererseits ist er fast so etwas wie ein afrikanischer Prophet geworden. Er wird heute in allen Schulen gelesen in Afrika, er gehört zum Schulprogramm. Und er ist aber auch immer wieder der Warner gewesen, auch wenn es wenig gebracht hat, zusammen mit Wole Soyinka, seinem Freund. Er ist später dann nach Amerika ausgewandert, als er durch einen Autounfall schwer verletzt wurde und im Rollstuhl sein musste. Und auch von Amerika aus hat er immer und immer wieder eigentlich Nigeria und Afrika unter die Lupe genommen und gesagt, ihr habt ja überhaupt noch nicht begriffen, was das Entkolonisieren ist. Ihr seid bei der Unabhängigkeit stehen geblieben, aber die Unabhängigkeit allein bringt nichts. Jetzt müsst ihr weiterkämpfen, ihr müsst das in die Schule hineinbringen, ihr müsst das in eure Denkweisen hineinbringen und so weiter und so fort.
Er war also nicht nur kritisch gegenüber den kolonialen Herrschern, sondern auch gegen die Kolonialisten dann später abgelöst haben.
Genau, er war eigentlich ein kritischer Begleiter von allen. Er hat niemanden eigentlich als heilig eingeschätzt. Er wusste ganz genau, alle sind Menschen und alle können Fehler machen. Und da braucht es eigentlich so, wie er auch die Presse übrigens verstanden hat, in einer Demokratie einen kritischen Begleiter.
Sie haben Achebe persönlich gekannt. Wie werden Sie ihn in Erinnerung behalten?
Als einen sehr, sehr, sehr liebenswürdigen Vater beinahe. Er hat sehr viel Ähnlichkeit mit meinem Vater gehabt, sehr nachdenklich, ein bisschen traurig. Er war ein Moralist. Er hat in dem Sinne aber nicht den Moralisten herausgehängt, sondern hat mit Beispielen gearbeitet, eben wie in Things Fall Apart, mit Symbolen gearbeitet oder auch mit der Tradition. Er hat die Tradition aufgenommen, um zu zeigen, das so gilt allein nicht mehr, sonst sind wir Fundamentalisten. Wir müssen sie weiterführen und das bedeutet Unabhängigkeit.
Ein Moralist, sagen Sie. Können Sie diese Moral zusammenfassen?
Afrika, werde dich selbst und lass dich nicht beständig von anderen, von außen, und sei es auch über das Geld, dirigieren. Geld ist erst im zweiten Rang wichtig, wichtiger sind deine Werte.
Der Afrika-Kenner und Herausgeber Al-Imfeld über den nigerianischen Schriftsteller Chinua Achebe. Wo Imran Khan ist, strömen die Jungen zusammen. Das galt früher, als er Pakistan zum Cricket-Weltmeistertitel führte. Und das geht auch morgen, wenn er auf einer riesigen Wahlveranstaltung in Lahore für seine Bewegung für Gerechtigkeit wirbt. Sein Ziel? Die Wahlen im Mai gewinnen. Karin Wenger hat sich zum großen Star der pakistanischen Politik ins Auto gesetzt und ihn einen Tag lang auf einer Vorwahltour durch die Dörfer des Punjab begleitet.
Imran Khan hat keine Berührungsängste. Breitbeinig sitzt er auf einer Holzpritsche vor einer offenen Garküche im ländlichen Punjab. Vor sich ein Teller Reis und ein fettes Bratun, um sich unzählige Fans, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Sie sprechen über das Essen auf dem Tisch und wenig später über die hohen Lebensmittelpreise. Imran Khan, ein großgewachsener, sportlicher Pashtune, der trotz Falten und schütterem Haar seinen Dandy-Look behalten hat, hört zu und nickt. Dann leckt er sich die Soßenüberreste von den Fingern und wir brausen mit seinem Landcruiser zur ersten Wahlveranstaltung. In einer kleinen Stadt, 3 Stunden von Lahore entfernt, warten Zehntausende auf die Ankunft von Imran Khan. Vor allem junge Männer. Khan könnte altersmäßig ihr Vater sein. Ein Dutzend Jugendliche hängen sich an das Auto ihres Helden. Er bleibt cool. Imran Khan sei die Hoffnung der Pakistaner und der Jugend, sagt ein Student.
Imran Khan, he's the only hope of Pakistanis, the young people.
Er ist der einzige Führer, der uns aus diesem Schlamassel führen kann. Wir werden ihn wählen. Khan steht am Rednerpult, vor sich ein Menschenmeer. Wie ein Religionsführer verkündet er mit ausladender Armbewegung seine Botschaft. Seid bereit für Veränderung. Mit Gottes Segen werde ich Jobs für euch alle schaffen. Wir werden den Bauern helfen, genau wie es Indien macht. Billiger Diesel, billiger Strom für euch. Wir werden die regierenden Krokodile vertreiben und keine Sklaven der Amerikaner mehr sein. Seid ihr bereit dafür? Dann wählt uns. Imran Khan ist ein Phänomen und ein Mann voller Widersprüche. In eine reiche Familie im Punjab geboren, präsentiert er sich als Champion der Armen. Das einzige Krebsspital im Land wurde von ihm gebaut. Früher war er ein Bo und Herzensbrecher. Eine seiner unzähligen Liebschaften endeten in England in der Ehe mit der jüdischen Milliardenerbin Jemima Goldsmith. Heute gehören die Ehe und sein Image als Partyheld der Vergangenheit an. Als Politiker tritt er für streng konservative islamische Werte ein. Aber nicht die Politik, sondern das Cricket hat ihn zum Star gemacht. 1992 führte Imran Khan die pakistanische Nationalmannschaft als Captain zum ersten und einzigen Weltcupsieg. Cricket habe ihn nicht nur berühmt gemacht, sondern habe ihn auch gelehrt, nach Niederlagen weiterzukämpfen, sagt der selbstbewusste Allrounder Imran Khan auf der Fahrt zur nächsten Wahlveranstaltung.
A champion is the one who never gives up. The greatest lessons of sport is struggle and
ein Champion gibt nie auf. Cricket hat mich Führungsqualitäten gelehrt. Das hilft auch in der Politik. In der Politik war er kein Senkrechtstarter. Bereits in den 90er Jahren gründete er seine Partei Tehrik-e-Insaf, Bewegung für Gerechtigkeit. Diese fand jedoch lange Zeit kaum Beachtung. Bei den Parlamentswahlen 2001 gewann er gerade mal einen Sitz für sich selbst. Erst mit der wirtschaftlichen und politischen Krise im Land kam auch Khans Stunde. Er sagt, heute habe Pakistan zwei große Probleme: Korruption und Steuerflucht.
Two biggest problems, corruption and tax evasion.
Ein Ende der Korruption und Steuern für die Reichen, das ist sein politisches Programm. Er wolle einen islamischen Wohlfahrtsstaat, ähnlich den nordischen Wohlfahrtsstaaten, sagt Imran Khan etwas salopp. Naiv nennen ihn die einen, direkt und ehrlich die anderen. Eines ist er bestimmt nicht: politisch korrekt. Als sich der Wahlkampftross verfährt, flucht Khan wie ein Rohrspatz. Doch dann fragt er gleich selbst nach dem Weg. Ein Politiker, der sich selbst um Probleme kümmert, das macht Eindruck bei den Pakistanern. Kaum ein anderer Politiker macht das, kaum einer wagt sich unters Volk oder wenn, dann nur abgeschirmt von einer Polizeientourage. Khan ist anders. Er verspricht Change, Veränderung, so wie einst Obama. Obwohl, mit dem Verbündeten Amerika will Imran Khan nichts mehr zu tun haben.
We are going to get out of this war on terror. Basically, you know, take the narrative of jihad away from the militants.
Wir werden den Krieg gegen den Terror und die Zusammenarbeit mit den Amerikanern beenden. Dann werden die Islamisten keinen Grund mehr haben, den Dschihad in Pakistan zu führen. Statt die Taliban zu bekämpfen, will er mit ihnen sprechen. Die Drohnenangriffe der CIA in den pakistanischen Stammesgebieten, die mehr als 3.500 Menschen das Leben gekostet haben, will Khan nicht mehr dulden, falls er denn an die Macht kommt. Aber dass er an die Macht kommt, ist für den selbstbewussten Politiker ganz klar.
We will sweep the elections. A clear majority, which is 150 or 70.
137 gives you a clear.
Yeah.
Wir werden die Wahlen im Sturm gewinnen. Wir werden eine klare Mehrheit haben, sagt er und dreht sich dann zu seinen Beratern um. Wie viele Sitze sind das? 150? Nein, 137. Das würde reichen. Imran Khan als Gewinner der kommenden Wahlen. Raza Rumi, politischer Beobachter am Jinnah-Institut in Islamabad, bezweifelt das. Etliche Politiker der großen Parteien seien zwar zu ihm übergelaufen, aber das sei auch ein Problem.
His whole approach to accepting old, corrupt politicians who are very strong feudals has disenchanted his supporters.
Es hat ihm geschadet, dass er alte, korrupte Politiker und Feudalherren bei sich aufgenommen hat. Er versprach ein Ende der Korruption, aber das funktioniert nicht mit der alten, korrupten Elite, verpackt in eine neue Partei. Laut Umfragen liegen die beiden großen Parteien, die pakistanische Volkspartei von Asif Ali Zardari, die die letzten Jahre regiert hat, und die Muslimliga von Nawaz Sharif immer noch in Führung. Sie haben seit Generationen tiefe Wurzeln in Pakistan. Dort wird Politik auch von Feudalstrukturen bestimmt und vom allmächtigen Militär. Dieses steht mit beiden großen Parteien auf Kriegsfuß. Im Falle von Imran Khan schwieg es auffällig wohlwollend. Imran Khan als dritte Macht und Zünglein an der Waage scheint vielen zu gefallen, auch dem Militär. Am meisten Stimmen wird er wohl von jenen bekommen, die auf dieser Wahlkampftour so zahlreich erschienen sind, den Jugendlichen.
Karin Wenger unterwegs mit dem Cricket- und Politstar Imran Khan in Pakistan. Bilder zu dieser Reise finden Sie unter srf.ch. Sie waren unterwegs mit dem Echo der Zeit, verantwortlich heute Monika Oetli, für die Nachrichten Georg Aufdermauer, Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.